Ich predige über Lukas Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Lukas Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Es begab sich aber, als das Volk sich zu ihm drängte und das Wort Gottes hörte, während er am See von Genezareth stand, da sah er zwei Schiffe am Ufer des Sees liegen. Die Fischer jedoch waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Darauf setzte er sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Höhe und werfet eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sagte: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, doch auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie dies getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische. Ihre Netze aber wollten zerreißen. Und sie winkten den Gefährten im anderen Schiff, sie möchten kommen und ihnen helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, o Herr. Denn Schrecken umfing ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischfanges, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Genossen waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Ich könnte das Ganze überschreiben: das Wunder beim Bootsverleih. Bisher hatte Jesus nur in Synagogen gepredigt, so wie Lukas das beschreibt, das heißt in den frommen Gotteshäusern der damaligen Zeit. Und jetzt ging er zum ersten Mal heraus ins Freie und machte eine sogenannte Strandevangelisation am See Genezareth. Etwas, was sicher in diesen Sommerwochen und Monaten auch an etlichen Stränden Europas geschieht oder der ganzen Welt, dass dort von Jesus Christus etwas weitergesagt wird, mit dem Ziel, dass Menschen zum Glauben kommen an ihn. Hier heißt es, das Volk drängte sich um ihn und hörte Gottes Wort. Ich finde es gut, dass das Volk Gottes Wort hören will. Es gibt heute viele Dinge, gerade auch in der Kirche, die sich an die Stelle dieses Wortes drängen möchten. Wichtige Fragen, sehr wichtige Fragen, aber nicht das Wort Gottes. Da gibt es Stellungnahmen zur Friedensfrage, zur Umwelt, zum Waldsterben, zur Arbeitslosigkeit, zur dritten Welt. Das ist alles sehr wichtig, aber dadurch wird keiner vom Tod zum ewigen Leben geführt. Keiner bekommt dadurch eine lebendige Verbindung zu Jesus Christus, es sei denn, dass er in diesen Sachfragen wirklich das Wort Gottes hören kann. Es ist wichtig, Gottes Wort zu hören. Ich hörte indirekt von jemandem, der vor kurzem sagte: Was, Jugendarbeit mit der Bibel? Ja, bei uns laufen die Leute weg, wenn man die Bibel aufklappt. Ich bin nicht der Meinung, dass die Leute weglaufen, wenn die Bibel aufgeklappt wird, sondern dass sie vielleicht dann erst da bleiben, auf Dauer gesehen zumindest, wenn sie in dem Wort Gottes sich selbst persönlich verankern. Jesus benutzt für seine Verkündigung die damals möglichen technischen Hilfsmittel. Er steigt in ein Boot und lässt sich etwas vom Ufer wegfahren, sodass jetzt seine Stimme sozusagen auf dem Wasserspiegel reflektiert an das Ufer geworfen wird und dadurch sehr gut verständlich ist. Außerdem können ihn alle sehen, denn wenn er am Ufer gestanden hätte, wäre er eingekeilt gewesen zwischen Menschen und nur die engsten Umstehenden hätten ihn gesehen. Jesus benutzt technische Hilfsmittel. Ich war beeindruckt, als ich vor einiger Zeit mal kurz in Amerika war, dass dort viele christliche Gemeinden, die ich kennenlernte, die besten technischen Mittel eingesetzt haben für ihre Gemeindearbeit, für die Verkündigung, um Leute zu erreichen. Bis dahin, dass eine Gemeinde einen riesigen Omnibus-Fuhrpark unterhielt, um die Leute abzuholen. Es ist gut, das Beste einzusetzen für Jesus. Petrus, der hier erwähnt wird, war einer, bei dem es beruflich gerade nicht so lief. Er hatte in der Nacht Misserfolg gehabt, vielleicht auch vorher schon, wissen wir nicht. Und Jesus hat hier die Bitte, dass er ihn doch ein Stück auf den See hinausrudert. Nicht so weit, aber ein bisschen. Wobei das keineswegs die erste Begegnung war zwischen Jesus und Petrus. Im Johannesevangelium steht, dass der Andreas, das war der Bruder des Petrus, durch Johannes den Täufer auf Jesus hingewiesen wurde und dann ging er zu ihm, lernte ihn kennen und er holte seinen Bruder Simon und sagte: Simon, ich habe den gefunden, jetzt komm mit. Und so hat Petrus durch die Vermittlung seines Bruders Jesus kennengelernt. Anschließend war Jesus im Haus der Schwiegermutter des Petrus und hat sie geheilt vom Fieber. Das heißt, der Petrus hatte mit Jesus schon einige Erlebnisse gemacht, ehe diese Sache hier mit dem Boot kam. Und deshalb war er sicher bereit, diesem herzlichen, guten Mann, den er da kennengelernt hat, diese Bitte zu erfüllen und ihn ein bisschen hinauszurudern. Ich finde das gut, wie Jesus ganz natürliche Dinge benutzt als Anknüpfungspunkt. Hier ist es ein Boot. Ich denke an einen Maurer, der bei seiner Arbeit sich ein bisschen gewundert hat. Er war beim Ehepaar, musste so einige Dinge verändern. Und die haben ihm immer Fruchtsaft angeboten. Verschiedene großartige Fruchtsäfte. Nun, Maurer, die trinken lieber Bier und deshalb war er ziemlich enttäuscht. Außerdem hat er keine Zigaretten gekriegt. Und dann hat er das Ehepaar mal gefragt. Das heißt, sie haben ihn auch angesprochen, haben gesagt, wir würden sie gerne mal abends einladen. Vielleicht haben sie sich über manches bei uns gewundert. Er sagte, ja, das stimmt, das habe ich schon getan. Und dann haben sie ihn eingeladen und haben ihm erklärt, dass sie einmal Amerikaner sind, die hier in Deutschland wohnen, dass sie Christen sind, dass sie persönlich keinen Alkohol trinken und deshalb auch anderen Leuten ihn nicht anbieten. Und dann haben sie ihm so erklärt, was Jesus ihnen bedeutet. Darüber hat dieser Maurer sich gefreut und ist im Lauf der nächsten Zeit zum Glauben an Jesus gekommen und später sogar Missionar geworden. Als solchen habe ich ihn dann kennengelernt. Ich denke an jemand anders, der nur in die Kirche eintreten wollte, weil er christlich getraut werden wollte, aber dabei entdeckt hat, dass es ja gar nicht so wichtig ist, in die Kirche einzutreten, sondern viel wichtiger ist, in dieses neue Leben mit Jesus hineinzutreten. Und er hat es getan und freut sich darüber. Ich persönlich bin eigentlich Christ geworden, weil ich Posaune spielen kann. Gott hat diese Kontaktbrücke des Posaunenspielens bei mir benutzt, um mich zum Glauben an Jesus zu führen. Ich finde es interessant, dass Jesus solche ganz natürlichen Kontaktbrücken benutzt. Und ich weiß von einer Frau, die eine Autopanne hatte. Und dann hielt ein Mann und half ihr, das Rad zu wechseln. Aber er hat mit ihr dabei nicht nur über das Rad geredet, sondern auch über einen Wechsel im Leben. Und sie kam dort auf der Straße zum Glauben an Jesus Christus, hat gebetet. Sie war Religionslehrerin und konnte dann das, was sie neu entdeckt hat, gleich in der Schule den Kindern weitergeben. Eine natürliche Kontaktbrücke benutzt Gott öfters, um Menschen zu gewinnen. Der Petrus war natürlich der Erste, der zugehört hat, weil Jesus ja in seinem Boot saß. Jesus hat sicher nicht 25 Minuten gepredigt, wie so die meisten Pfarrer, sondern vermutlich 2 oder 3 oder 5 Stunden oder auch länger. Manchmal hat er 2 oder 3 Tage gepredigt und die Leute blieben so lange da. An dem Tag wohl nicht, aber er hat viele Stunden gepredigt, wahrscheinlich, und die Leute haben ihm gerne zugehört, weil sie merkten, da steckt wirklich Liebe dahinter und Jesus ist vertrauenswürdig. Nachdem er fertig war, wollte er wahrscheinlich dem Petrus ein kleines Dankgeschenk machen. Gott kann man ja eigentlich nichts schenken, sondern er schenkt es immer vielfach zurück. Und jetzt wollte sich Jesus bei dem Petrus bedanken und sagt, fahr doch mal auf die Höhe des Meeres, dieses Sees hinaus und wirf dein Netz aus, damit ihr dann einen großen Fang macht. Der Petrus war bereit, das zu tun, diese Aufforderung anzunehmen. Und wir wissen, dass er überfließend beschenkt wurde. Seine Boote quollen über vor Fischen. Und es steht hier in Lukas 6, ein Kapitel weiter, da sagt Jesus, gebet, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man euch geben. Das heißt, wenn wir Gott etwas zur Verfügung stellen, schenkt er uns gewöhnlich das Vielfache davon zurück. Und bei dem Petrus war das auch. Der hat ihm ein paar Stunden seine Arbeitszeit zur Verfügung gestellt. Und jetzt hat er einen Fang bekommen, von Jesus geschenkt, den er wahrscheinlich in seinem ganzen Leben noch nie gemacht hatte. Ein überfließendes Dankeschön Gottes. Aber das war nur die eine Hälfte. Der Petrus hat keineswegs Halleluja gesungen oder vielen Dank gesagt, sondern er ist vor Jesus zerbrochen. Er hat plötzlich Gottesfurcht bekommen, weil er festgestellt hat, dieser Jesus kann nicht nur toll predigen, sondern er ist auch der Herr dieses Sees. Offensichtlich sogar einer, der in der Natur Bescheid weiß. Und er fiel Jesus zu Füßen, er kniete nieder und nannte Jesus Herrn. Er sagte, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, o Herr. Er ist vor Jesus zerbrochen, warum? Weil er plötzlich Gottesfurcht bekam. Gottesfurcht. Das ist ja eigentlich das, was in der Öffentlichkeit vollständig fehlt. Wenn man so Fernsehberichte sieht oder hört oder das Gespräch der Leute, sagen dann dauernd, ach du lieber Gott und wenn Gottes will und was auch immer, im Namen Gottes und ach du lieber Gott und es gibt die unmöglichsten Dinge, wobei das Beste vielleicht noch Gott sei Dank ist, obwohl auch das meistens gedankenlos genannt wird oder oft. Und auf einmal bekommt jemand Gottesfurcht. Das heißt, er sieht sich vor diesem lebendigen Gott stehen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen zu Hause sein Waschbecken, was er hat, nicht nur mit Chemikalien reinigt, sondern das noch etwas altertümlicher macht, mit so einer Gummisaugglocke, der erstmal voll Wasser laufen lässt und dann so pumpt. Und dann kommt der ganze Dreck, der sich unten in diesem Ablauf gesammelt hat, der löst sich von den Wänden und er steigt nach oben und dann färbt das Wasser sich braun, grau, schwarz, je nachdem, wie lange man das nicht gemacht hat. Und dann sagt man, was, in dieser Kloake, in diesem Becken putze ich mir sonst die Zähne und wasche mich? Pfui, das sind wir. So sieht es aus bei uns. Und da ist man sehr erschreckt. Wenn Menschen Gottesfurcht bekommen, kann es ihnen ganz ähnlich gehen. Als sie plötzlich feststellen, was das mit der Sexualität, was ich da bisher dauernd ausgelebt habe, das gefällt Gott ja überhaupt nicht. Ich erschrecke ja vor ihm. Und dass ich da dem Finanzamt so falsche Erklärungen gemacht habe, oh Schreck, wie kann ich das nur verändern? Oder dass ich auf dem Parkplatz da weggefahren bin, nachdem da eine Beule war in dem Nachbarauto. Und plötzlich tauchen so viele Dinge auf, die man vorher alle als ganz natürlich angesehen hat und jetzt plötzlich vor Gott erschrickt und sagt, oh weh, was wird los sein, wenn ich noch mehr in das Licht Gottes komme? Und deshalb hat der Petrus den verständlichen Wunsch und sagt, geh weg von mir. Das heißt, wenn du weg bist, dann wird die Gottesfurcht wieder verschwunden sein und dann ist all das, was ich bisher gemacht habe, wieder natürlich. Da brauche ich mich nicht mehr zu schämen, brauche ich keinen roten Kopf mehr zu kriegen, da werde ich sogar wieder halbwegs Freude haben am Leben ohne Gott. Aber Jesus erhört nicht alle Gebete und das ist gut so, er geht nicht weg. Er bleibt da. Später hat Jesus dieses Gebet einmal erhört. Manche kennen diese etwas merkwürdige Geschichte, wo Jesus einen Besessenen geheilt hat. Das heißt, er hat einen Dämon ausgetrieben von einem ganz gefährlichen, brutalen Mann. Der wurde dann normal, konnte sich normal kleiden. Aber die Dämonen waren in eine Schweineherde gefahren und die stürzte sich in einen See und ertrank. Und da kamen die Leute hinterher zu Jesus und sagten, Jesus, gehe bitte weg aus unserem Gebiet. Sie haben ihm nichts befohlen, weil sie merkten, so einem Mann kann man nichts befehlen. Aber sie sagten, geh doch bitte weg. Und da ist Jesus gegangen. Er ist nicht bei ihnen geblieben und hat gesagt, ihr wisst gar nicht, wen ihr heute hier wegschickt. Er ist gegangen. Und das ist schlimm für Menschen, wenn sie diesen Wunsch haben, dass Jesus weggeht. Und wenn Jesus wirklich geht. Bei dem Petrus ist er zum Glück geblieben. Er hat diese Bitte nicht erfüllt. Er ist nicht weggegangen. Im Gegenteil, er hat dem Petrus gesagt, fürchte dich nicht. Das heißt, er hat diesen Petrus von der Ebene des Versagens auf die Ebene der Gemeinschaft hochgehoben. Von der Ebene der Schuld auf die Ebene der Vergebung. Und für den Petrus war das sicher sehr gut so. Jeder, der Christ wird und anfängt für Gott irgendetwas zu tun, wird die gleiche Erfahrung machen, dass er sagt, ich bin unwürdig. Wer bin ich denn, dass ich einen Jugendkreis leiten kann? Wer bin ich denn, dass ich predigen kann? Wer bin ich denn, dass ich einen Schülerkreis leiten kann? Wer bin ich denn, dass ich einem anderen Menschen von Jesus erzähle, obwohl in meinem eigenen Leben noch manches der Klärung bedürfte? Auch der Jesaja im Alten Testament hat es erfahren, als er Gottes Gegenwart spürte, da merkte er, ich bin ein unreiner Mensch und dann musste erst ein Engel kommen und hat seine Lippen gereinigt und dann konnte er anschließend Prophet werden. Interessant ist jetzt die Reihenfolge von Jesus. Am Anfang hat er den Petrus gebeten, bitte fahre mich ein Stück hinaus. Dann hat er ihn aufgefordert, fahre hinaus und wirf dein Netz aus. Man könnte auch sagen, er hat ihm einen Befehl gegeben. Und der Petrus hat diesen Befehl, diese Aufforderung ausgeführt. Er hat wirklich das getan und es ausprobiert. An der Stelle muss man sagen, Glauben ist immer Gehorsam. Ich spreche manchmal mit Menschen, mit Kindern, Jugendlichen, die sagen, ich habe das auch mal ausprobiert und es hat nicht geklappt. Da frage ich, was hast du denn ausprobiert oder was haben sie denn ausprobiert? Ja, ich habe auch mal gebetet, dass Jesus in mein Herz kommt und dann ist nichts passiert. Ist erstaunlich. In der Bibel gibt es keinen Glauben, bei dem nichts passiert. In der Bibel gibt es keinen Glauben, bei dem nichts passiert. Sondern es steht immer, euch geschehe nach eurem Glauben. Wenn ich allerdings nur so eine Gebetsformel ausspreche, Herr Jesus, komm in mein Herz, bedeutet es ja noch nicht, dass das Glauben sein muss. Wenn es wirklich Glauben wäre, würde ich am nächsten Morgen aufstehen und sagen, guten Morgen, Herr Jesus, da bin ich. Wie sieht der Tag aus heute mit dir? Das heißt, ich würde rechnen damit, dass es weitergeht mit Jesus, dass es nicht bei dem einen Satz stehen blieb, sondern am nächsten Tag weitergeht im Gespräch mit ihm. Glauben ist immer Bewegung. Und dann sagt Jesus, von nun an wirst du Menschen fischen oder fangen. Da steht dieses griechische Wort zokroein oder zokroein. Das heißt lebend fangen. Das ist ja der Unterschied. Wenn Fische gefangen werden, sterben sie hinterher. Wenn Menschen gefangen werden für Jesus, dann bekommen sie das ewige Leben. Das dauerte bei dem Petrus noch 3 Jahre, bis er Menschen gefischt hat. Das hat er erst an Pfingsten getan, da hat er das Netz des Wortes Gottes ausgeworfen und mit einem Schlag 3000 Menschen gefischt, die zum Glauben kamen an Jesus. Und später hat er das sicher noch fortgesetzt. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem Peter Wiegand, das ist der Leiter eines christlichen Jugendzentrums in Österreich. Der sagte, es ist gut, wenn Konfirmanden zum Glauben kommen an Jesus, auch bei dir. Weißt du, da musst du noch 3 oder 4 Jahre warten. Und die, die dann noch dabei sind, die fangen dann an, mitzuarbeiten. Die kannst du einsetzen in verschiedenen Gebieten. Und als ich so ein junger Pfarrer war und er mir das sagte, war ich ziemlich enttäuscht. Ich sagte, 3 oder 4 Jahre warten. Ja, was geschieht denn dazwischen? Bis die Leute wirklich einsatzfähig sind. Aber ich denke schon, dass er recht gehabt hat. Es sind viele weggegangen. Aber dieser oder jener arbeitet mit und tut es heute noch. Manchmal bereitet Gott jemand vor und sagt, jetzt kommst du zum Glauben mit deinen 13 Jahren. Ich werde dich gebrauchen, ich werde dich einsetzen, vielleicht noch nicht mit 13, vielleicht auch schon mit 13. Aber mit Sicherheit und ich freue mich darauf, dass ich dich führen kann. Petrus wurde in vollzeitlichen Dienst berufen. Da hieß es nicht, du musst Menschen fischen, sondern du wirst Menschen fischen. Am Anfang stand also die Bitte, bitte in dein Boot. Dann die Aufforderung, fahre hinaus und jetzt nur die Zusage, du wirst Menschen fischen. Das ist kein Befehl, nicht du kannst Menschen fischen, du wirst. Das ist die Bestimmung für dein Leben. Ich freue mich, dass auch unter uns Menschen sind, die ein Gespür dafür haben, was es bedeutet, wenn andere zum Glauben kommen. In diesen Tagen ist ja so, dass sich viele freuen über ein deutsches Tennistalent, was so ein bisschen am Himmel aufsteigt. Ich freue mich mit. Aber selbst wenn einer ein Turnier gewinnen sollte oder wenn eine Firma, eine führende Weltfirma würde, sagt Jesus, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden nimmt an seiner Seele. Das heißt, was hilft es, wenn er der Sieger wird von so und so, wenn er die beherrschende Weltfirma wird auf diesem Gebiet oder wie der Kommunismus, wenn er sogar eine Weltrevolution schaffen und gewinnen könnte? Was würde das nützen, wenn er Schaden nimmt an seiner Seele und dann vielleicht mit einem Diamantring im Sarg liegt aus Platin, aber ewig Schaden leidet? Dann hätte er gar nichts davon. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Menschen zum Glauben an Jesus führen, damit sie gewonnen werden. Heute fischen wir selten mit dem Netz. Es gibt vielleicht noch so Leute wie den Billy Graham, der in Fußballstadien predigt und dann kommen manchmal auch ein paar 100 Leute zum Glauben. Oder der Louis Palau, auch ein amerikanischer Evangelist aus Südamerika, der auch viele Hunderte oft zum Glauben an Jesus führt. Während bei uns so in der Gemeinde ist das mehr ein Angeln, weniger ein Fischen mit dem Netz, sondern so, dass man einen Köder auswirft und überlegt, ob der Einzelne wohl anbeißt und sich gewinnen lässt. Manchmal dauert das ein paar Monate, manchmal ein paar Jahre sogar. Aber ab und zu beißt jemand an und wir freuen uns darüber. Was wichtig ist, ist, dass du dir klar wirst, erstens bin ich von Jesus berufen zur Gemeinschaft mit ihm und zweitens zum Dienst. Jeder von euch, der Jesus kennt, ist zum Dienst berufen. Ich bin manchmal ein bisschen enttäuscht über Jugendliche, die zum Glauben kommen und die dann so als Idealvorstellung haben, wenn ich mal was Großes für Gott tue, werde ich Missionar werden. Oh, wie toll wird das sein, wenn wir dann Missionare sind. Und nach 2 Jahren haben sie ihren Glauben schon an Nagel gehängt und man sieht sie gar nicht mehr. Nicht das Fernziel, nicht die Illusion ist entscheidend, sondern was du heute tust. Ob du heute für deinen Jugendkreis betest, ob du heute bereit bist, die Stühle wegzustellen, wenn ihr fertig seid, was du heute mit deinem Taschengeld machst, ob Gott davon etwas abbekommt. Nicht, ob später mal Leute für dich Geld spenden werden als Missionar, sondern was du heute selber tust und wie du heute konkret mitarbeitest. Die längste Reise fängt mit dem ersten Schritt an und es ist nicht so interessant, was da hinten liegt, sondern was du heute tust. Da das, was Jesus sagt, immer stimmt, ist die Frage, du bist berufen von Jesus zum ewigen Leben, zur Gemeinschaft mit ihm im Gebet und zum Dienst. Dass du Gott bittest, mach mir doch klar, was ist mein Dienst, den ich für dich tun kann. Vielleicht ist es zunächst nur das Gebet für einen Klassenkameraden oder für die eigenen Eltern, dass sie endlich auch Jesus kennenlernen. Vielleicht wird es aber konkret und wird bald mehr werden, ganz langsam, aber sich immer mehr steigern. Das Wunder beim Bootsverleih ist eigentlich nicht, dass der Petrus da so ein paar Stunden sitzt und zuhört, sondern dass Jesus in das Boot seines Lebens gestiegen ist und ab jetzt die Richtung bestimmt. Und das würde ich jedem von uns wünschen, dass er die gleiche Erfahrung macht, dass er spürt, Jesus lebt mit mir und ich bin gerne bereit, die Richtung, die er in meinem Leben gibt, mit zu vollziehen und auch für ihn zu arbeiten. Herr Jesus Christus, wir freuen uns über diese gute Erfahrung, die der Petrus mit dir gemacht hat, auch wenn er zwischendrin entsetzt war. Hab Dank, dass du auch durch solches Entsetzen hindurchführst und trotzdem deine Liebe ausdrückst. So segne jeden unter uns, dass er dir offen ist im Vertrauen. Amen.